Wir wollen fortsetzen in der Geschichte Gideons. Und ich würde jetzt nochmal ab Kapitel 6, Vers 13 lesen. Und lese jetzt bis Vers 40. Ob wir bis dahin kommen, wird sich zeigen, aber vielleicht ist es gut, diesen Zusammenhang vor Augen zu haben. Richter 6, Vers 13. Und Gideon sprach zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat denn dies alles uns betroffen? Und wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sprachen: Hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufgeführt? Und nun hat der Herr uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben. Und der Herr wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Und er sprach zu ihm: Bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Tausend ist das Ärmste in Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Und der Herr sprach zu ihm: Ich werde mit dir sein, und du wirst Midian schlagen wie einen Mann. Und er sprach zu ihm: Wenn ich nun Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich zu dir komme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Und er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Da ging Gideon hinein und bereitete ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Kuchen aus einem Eva-Mehl. Das Fleisch tat er in einen Korb und die Brühe tat er in einen Topf. Er brachte es zu ihm heraus unter die Terebinte und setzte es ihm vor. Und der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen und lege es hin auf diesen Felsen da und die Brühe gieße aus. Und er tat so. Und der Engel des Herrn streckte das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen. Da stieg Feuer auf aus dem Felsen und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen. Und der Engel des Herrn verschwand aus seinen Augen. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn war, und Gideon sprach: Ach Herr, Herr, da ich ja den Engel des Herrn gesehen habe von Angesicht zu Angesicht. Und der Herr sprach zu ihm: Friede dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dort dem Herrn einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Frieden. Bis auf diesen Tag ist er noch in Ophrah, der Abiezeriter. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Nimm den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten, siebenjährigen Stier, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die daneben ist, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfestung mit der Zurüstung, und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen wirst. Und Gideon nahm 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, weil er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, es am Tag zu tun, so tat er es bei Nacht. Als die Leute der Stadt frühmorgens aufstanden, sie, da war der Altar des Baal umgerissen und die Aschera, die daneben war, umgehauen. Der zweite Stier war als Brandopfer auf dem erbauten Altar geopfert. Und sie sprachen einer zum anderen: Wer hat das getan? Und sie forschten und fragten nach, und man sprach: Gideon, der Sohn des Joas, hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas: Gib deinen Sohn heraus, dass er sterbe, weil er den Altar des Baal umgerissen hat und weil er die Aschera, die daneben war, umgehauen hat. Und Joas sprach zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr für den Baal rechten? Oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn rechtet, soll getötet werden bis zum Morgen. Wenn er ein Gott ist, so rächt er für sich selbst, weil man seinen Altar umgerissen hat. Und man nannte ihn an jenem Tag Jerub-Baal, indem man sprach: Der Baal rächte mit ihm, weil er seinen Altar umgerissen hat. Ganz Midian und Amalek, die Söhne des Ostens, versammelten sich allesamt, und sie setzten sich über den Jordan und lagerten im Tal Jisrael. Der Geist des Herrn kam über Gideon, und er stieß in die Posaune, Die Abiesiriter wurden zusammengerufen, ihm nach. Und er sandte Boten durch ganz Manasse, und auch sie wurden zusammengerufen, ihm nach. Und er sandte Boten durch Aser und durch Sebulon und durch Naphtali, und sie zogen herauf, ihnen entgegen. Gideon sprach zu Gott: Wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast, siehe, ich lege ein Wollvlies auf die Tenne. Wenn Tau auf dem Vlies allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, so wie du geredet hast. Und es geschah so. Er stand am anderen Morgen früh auf und er drückte das Vlies aus und presste Tau aus dem Vlies eine Schale voll Wasser. Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, und ich will nur noch dieses Mal reden. Lass es mich doch nur noch diesmal mit dem Vlies versuchen. Möge doch Trockenheit sein auf dem Vlies allein, und auf dem ganzen Boden sei Tau. Gott tat so in jener Nacht, und es war Trockenheit auf dem Vlies allein, und auf dem ganzen Boden war Tau. Gideon, ein Held, ein Glaubensheld. Das ist die Frage. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Gott sagt ja, er ist ein Glaubensheld. Hebräer 11. Vers 32. Da sagt der Schreiber: Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon. Er hätte viel zu erzählen gehabt. Von Gideon, dem Glaubenshelden. Auch Barak, Simson, Jephtha, alles Richter, die wir vorhin ja schon kurz erwähnt haben. Also eindeutig ein Glaubensheld. Aber der Teil, den wir jetzt gelesen haben, und der setzt sich eigentlich auch noch etwas fort, der veranlasst ja zu dieser Überschrift, die wir uns gesetzt haben für diesen Teil: Gottes Geduld mit tapferen Helden. Euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass ihm gesagt wird: Fürchte dich nicht. Dass gesagt wird, dass er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete. Und in Kapitel 7 liest man das dann nochmal, in Vers 10. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, so geh mit Pur. Das ist schon erstaunlich. Das würden wir vielleicht von einem Glaubenshelden, der in Hebräer 11 erwähnt wird, nicht unbedingt erwarten, dass das so ein ängstlicher Mann war. Aber wie ich das vorhin schon gesagt habe, manchmal ist gerade unsere Schwachheit die Gelegenheit für Gottes Stärke. Und das ist so einfach gesagt, aber das ist wirklich so, und das ist auch, das erleben wir, glaube ich, auch so. Wir reden hier über den Gideon, alles weit weg, zeitlich und so weiter. Aber ich frage mich manchmal, wie stellen wir uns eigentlich Glaubenshelden vor? Sind das die Leute, die keine Schwachheit zeigen? Wir haben ja manchmal auch so ein Profil vor Augen. Auch wenn ich an den Apostel Paulus denke, ist manchmal mein Eindruck, wir kennen ihn nicht wirklich. Was der Mann für innere Ängste und Nöte durchgemacht hat, das muss man einfach mal in der stillen Stunde sich genau anschauen. Das war jemand, der eben nicht nach dem natürlichen Verständnis von einem Held zu erkennen war. Gerade die Korinther, das waren Leute, die schlugen sich auf die Seite von Helden. So natürliche Vorzüge, die waren für sie sehr attraktiv. Und der Paulus, der war so jemand, von dem man dann sagte, das muss ich doch nochmal genau lesen, weil ich das so schlecht zitieren kann, 2. Korinther 10, Vers 10. Denn die Briefe zwar, sagt man, sind gewichtig und kräftig, aber die Gegenwart des Leibes ist schwach und die Rede verächtlich. Hätten wir das gedacht? Paulus? Paulus hatte schon Energie. Paulus hatte auch Mut und vielleicht auch wenig Angst. Wenn man sieht, dass er gesteinigt wurde und er steht dann wieder auf, vielleicht durch ein Wunder, und geht dann wieder in die Stadt und ermutigt die Gläubigen, das ist schon erstaunlich. Der macht weiter. Aber wenn er auftrat, dann war das nicht ein glänzendes Profil, eine glänzende Erscheinung. Man meinte ja, die Rede verächtlich, und überhaupt, wenn er da ist, seine Erscheinung, die Gegenwart des Leibes ist schwach. Gott bedient sich besonders schwacher Werkzeuge. Wir werden das auch morgen noch sehen, wenn der Herr es schenkt. Und wenn er jetzt hier angesprochen wurde als tapferer Held, dann hat er sich nicht so recht damit identifizieren können. Er hatte eine gesunde Selbsteinschätzung. Und vor allem war ihm ganz wichtig, dass es nicht nur um ihn sich alles drehte, um ihn ging. Wenn der Engel sagt, der Herr ist mit dir, der du tapfer hält, dann entspricht das übrigens auch dem Vers in Kapitel 2, Vers 18, und wenn der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter, steht da. Offensichtlich konnte der Herr eben gar nicht immer mit dem ganzen Volk sein. Also insofern war das doch etwas Ermutigendes auch für ihn. Aber er lenkt sofort den Blick auf das ganze Volk. Das lag ihm offensichtlich irgendwie am Herzen. Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, sagt er. Das kann man nicht erkennen. Warum hat denn dies alles uns betroffen? Ist der Herr noch mit uns? Das ist seine Frage. Wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben? Ja, großartige Zeichen waren geschehen, als Gott sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und dann sagt er, nun hat der Herr uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben. Ein Kennzeichen eines tapferen Helden ist Demut. Nicht ich, ja, mit mir, Dankeschön, und guck mal die, mit denen kannst du gar nicht sein. Nein, so gar nicht, sondern er macht sich zweitens eins mit seinem Volk, mit dem Volk Gottes. Drittens, er nimmt das, was geschieht, aus der Hand Gottes an. Nun hat der Herr uns verlassen oder verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Wir sagen, das ist ja selbstverständlich, dass er so spricht, oder? Das ist auch nichts Positives. Doch, ich finde schon, wer hat eigentlich sonst noch vom Herrn gesprochen in dem Volk Israel? Wenn wir gleich noch zu den Versen 28 und folgende kommen, dann staunt man ja, dass derjenige getötet werden sollte, der die Aschera umgehauen hat und den Altar des Baal niedergerissen hat. Der muss getötet werden. Sieh mal, was für ein Götzendienst, weil ein ausgeprägter Götzendienst in Israel vorhanden war. Nein, er spricht von dem Herrn. Offensichtlich war er der Einzige oder einer der wenigen, will ich lieber sagen, die genau zugehört hatten, als der Prophet gekommen war. Der Prophet hatte ja gesagt, was hatte Gott alles getan und was hat das Volk getan? Es war ungehorsam. Ihr aber habt meiner Stimme nicht gehorcht. Dass es dann im weiteren Verlauf dazu kommt, dass der Engel des Herrn einen Mann antrifft, der sich auf die Seite des Herrn stellt, der sich eins macht mit seinem Volk und der auch die ganze Misere aus der Hand Gottes annimmt, zeigt doch, dass er auf den Propheten gehört hat. Und dieser Prophet war offensichtlich ja auch eben nicht ein Mann von Rang und Namen. Und ich meine, das ist auch eine wichtige Lektion für uns. Vielleicht erleben wir das doch auch immer wieder und hoffentlich erleben wir das, dass auch in den Predigten immer wieder ein prophetisches Wort gesagt wird, wo wir angesprochen werden, wo wir merken, da ist was nicht in Ordnung. An der Sache muss ich unbedingt was ändern. Und manchmal oder leider ist das viel zu oft so, dass wir kurz einen Eindruck haben, dass wir einen Impuls bekommen, dass wir auch emotional vielleicht darauf eingehen, so, ja, das war eine gute Predigt. Und dann dauert es nicht lange und alles ist wieder beim Alten. Aber der Gideon ist offensichtlich jemand, der hat genau hingehört und der hat dann auch das umgesetzt. Der ist wirklich in einer guten Verfassung hier. Natürlich hat er seine Fragen. Und ich denke, man kann das auch nicht nur positiv sehen. Er ist ja irgendwie enttäuscht. Er fragt sich, wie geht das denn weiter? Der Herr hat uns ja verlassen. Wie lange soll das, dieser Zustand noch anhalten? Aber allein, dass er das aus der Hand des Herrn annimmt, aus der Hand Gottes annimmt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Das ist ein Schlüssel, um auch weiterzukommen. Wenn man eine Situation hat, persönlich, familiär oder auch als Versammlung, und man nicht diese Frage stellt, was will der Herr uns damit sagen? Ist es nicht die Hand des Herrn, die auf uns liegt? Ich glaube, dann lernen wir nicht. Dann geht es nicht weiter. Und deshalb, das ist eine positive Seite. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die für ihn ein Rätsel sind, worauf er keine Antwort hat. Er würde so gerne nochmal ein Wunder sehen, dass sich nochmal was ändert, dass sich Zeichen und Wunder geschehen. Und danach, darum bittet er dann ja auch gleich. Aber erstmal noch, Vers 14, und der Herr wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Man fragt sich ja hier, was ist das denn für eine Kraft? Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Ich würde sagen, genau wie der Herr oder der Engel des Herrn sagt, du bist ein tapferer Held. Und hier sagt, geh in dieser Kraft, die du hast, jetzt und rette Israel. Würde man denken, ja, er hatte schon den Weizen ausgeschlagen. Offensichtlich war er auch ein gottesfürchtiger Israelit. Er hatte auch eine demütige Gesinnung. Und das meine ich gerade, diese Gesinnung, eine gute Gesinnung zu haben, ist auch die Grundlage, um wirklich geistliche Kraft zu haben. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, das hat mich jedenfalls überrascht, positiv überrascht, dass im Hebräischen sozusagen in dieser deiner Kraft wie ein Fingerzeig ist auf das, was folgt. Ich habe mir in meiner Bibel nach dem Ausrufezeichen noch einen Doppelpunkt gesetzt, weil mir scheint, dass die Bedeutung auch hier ist, vielleicht die vorrangige Bedeutung. Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Doppelpunkt, habe ich dich nicht gesandt? Darin liegt doch letztlich deine ganze Kraft. In dir selbst brauchst du sie nicht zu suchen. Nein, wir haben in uns selbst keine geistliche Kraft. Und Manchmal ist es ja auch so, dass es wirklich sehr, sehr schwach ist. Aber hier diese Zusage, habe ich dich nicht gesandt? Damit ist eigentlich alles gesagt. Wenn ich dir einen Auftrag gebe, dann stehe ich dahinter und dann ist es die Kraft Gottes, in der du marschieren darfst. Ja, das wirft einige Fragen auf. Bitte, mein Herr, das ist das zweite Mal, dass er so spricht, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Ich? Schau, mein Tausend oder mein Geschlecht ist das Ärmste in Manasse, das Geringste. Und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Das hatte Gideon nicht erwartet, dass er jetzt ein Retter werden sollte. Dass Gott ihm solch einen großen Auftrag anvertrauen würde. Er meinte auch, das kann nicht sein. Ich habe nicht die Voraussetzungen dafür. Manchmal denken wir ja auch so, in Namen, in Familien, in Geschlechtern. Unsinn. Im geistlichen Bereich Unsinn. Was soll denn das? Aber manchmal haftet uns das an. Da fühlen sich einige Christen zweiter Klasse oder sie fahren irgendwie in der zweiten Klasse, andere sind ganz vorne, erster Klasse. Das ist ja alles Unsinn. Es geht doch eigentlich um meine Beziehung zu Gott. Und wenn Gott mir einen Auftrag gibt, ob ich einen Namen habe oder nicht, ob ich so eine Ausbildung habe wie die Jünger, die Apostel, ja, sie erkannten sie, dass sie mit Jesus waren, aber das sind ja ungebildete Leute. Aber mit welcher einer Kraft sie auftraten, mit einer geistlichen Kraft vor diesem Synedrium, vor den Führern des Volkes. Da brauchten sie nicht studiert zu haben. Das war gar nicht nötig. Es gibt Aufträge, die Gott hat. Dafür braucht man kein Studium in dieser Welt. Man braucht nicht eine besondere Position besetzt haben, ganz und gar nicht. Und überhaupt, wer sind wir denn, dass wir meinen, ja, mir könnte Gott das anvertrauen. Was sagt Paulus? Nicht viele Edle. Gott nimmt sozusagen die unedlen Steine aus dem Steinbruch, die man sonst in der Welt vielleicht gar nicht so gebrauchen kann. Aber gerade die will er gebrauchen. An denen will er sich verherrlichen. Das ist ja auch im weiteren Verlauf wird das hier deutlich. Woher die Kraft kommen soll, woher der Sieg kommen soll, das muss deutlich werden, dass es von oben kommt, dass es von unserem Herrn kommt. Und nicht, dass wir intelligente Leute sind oder wie auch immer, dass wir meinen, wir könnten etwas. Nein, es ist so wichtig, demütig zu sein, zu erkennen, wer wir wirklich sind und wen Gott gebrauchen will. Aber jetzt darüber nachzudenken und das vorzuschieben und zu sagen, ja, mich kann Gott ja auch nicht gebrauchen. Mir fehlt das und das und das. Dann würde ich sagen, die demütigste Selbstbeschäftigung ist auch ein Hindernis für Gott, für den Glauben. Das ist so. Das bringt ja nichts, zu sagen, ja, ich kann dies nicht und das nicht und das nicht und das bringe ich alles nicht mit. Wenn man einen Auftrag verspürt, so würde ich das für heute formulieren, oder ist dir immer ganz klar, dass der Herr dich schickt in der Sache und dann gehst du los? Manchmal ist das ja so ein Herantasten, aber doch, wenn wir den Eindruck haben, der Herr ist es, habe ich dich nicht gesandt? Wie wichtig ist das zu erkennen? Aber wie schwer ist das auch manchmal für uns, obwohl wir eigentlich ja bestens ausgestattet sind. Aber das ist so wichtig. Vers 16, und der Herr sprach zu ihm, ich werde mit dir sein. Und das ist schon erstaunlich. Du wirst Midian schlagen wie ein Mann. Ja klar, wenn der Herr mit dabei ist, für den Glauben, ist das feindliche Heer der Midianiter nur ein Mann. Wie viel waren es? Kapitel 8 berichtet von 15.000 plus 120.000. sind 135.000. Das ist schon ein ordentliches Heer. Wie ein Mann. Das haben andere ja auch erlebt. Bei dem Herrn macht es keinen Unterschied, zu wie vielen wir sind. Wenn seine Kraft wirksam wird, dann kann das wirklich in Schwachen mächtig werden und dann kann man große Siege erringen. Vers 17, und er sprach zu ihm, wenn ich nun Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Das war natürlich schon wichtig. Wenn jemand sagt, ich werde mit dir sein, dann hatte er wohl eine Ahnung davon. Das ist aber eine besondere Person hier, das muss doch wohl Gott sein, aber er wollte eine klare Bestätigung haben, ein klares Zeichen. Er hat ja vorher noch gesagt, Vers 13, wo sind denn eigentlich die Wunder? Ich habe den Eindruck, jetzt will er es auch mal sehen. Ist es wirklich Gott, der hier spricht? Gib mir ein Zeichen, dass du es bist. Es war ja der Herr, der Engel des Herrn, Vers 11, der Engel des Herrn kam und in Vers 14 heißt es, und der Herr wandte sich zu ihm. Das ist ja oft im Alten Testament, dass der Engel des Herrn dann auf einmal sich ganz eindeutig als der Herr selbst herausstellt. Das ist ein und dieselbe Person hier. Und das wollte er jetzt klar wissen. Interessant auch, dass er hier nicht sagt, dass du der Herr bist, sondern er sagt einfach, gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Beide wussten, wer gemeint war. Das ist so wie mit der Maria. Ne? Der sprach auch den Herrn einfach an, wenn du ihn weggelegt hast, ihn. Wen? Ja, den Herrn. Bist du doch. Weißt du doch. Man hat den Eindruck, es ist ganz vertraut hier, dass du es bist, der mit mir redet. Du, der Herr selbst. Oder der Engel des Herrn. Weiche doch nicht von hier, bis ich zu dir komme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Das ist für mich schon eine gewisse Frage hier. Was erwartet denn eigentlich Gideon an dieser Stelle? Mich gefragt, er will jetzt irgendwie ein Zeichen sehen und sagt, ich bringe jetzt ein Essen heraus. Dann kannst du essen. Das ist ja Gastfreundschaft hier. Und das ist schon erstaunlich, was er hier alles auftischt. Aber offensichtlich ist es so, dass er prüfen möchte, wird Gott jetzt, wenn er das hier ist, der mit mir spricht, wird er das annehmen, was ich ihm vorsetze? Das war für ihn dann das Zeichen. Vielleicht erwartet er auch noch mehr. Ich weiß es nicht, aber ich glaube eher nicht, denn ich denke, er will einfach nur sehen, wird das von mir angenommen, dann kann ich davon ausgehen, es ist der Herr. Dass natürlich Gott noch mehr tut und noch deutlicher seine Herrlichkeit und Gegenwart zeigt, das werden wir gleich dann sehen. Also er bringt hier etwas, er geht hinein, bereitet ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Kuchen aus einem Eva-Mehl. Das Fleisch tat er in einem Korb und die Brühe tat er in einen Topf und er brachte es zu ihm heraus unter die Terebinth und setzte es ihm vor. Ich könnte mir vorstellen, das hat schon einen Moment gedauert. Gideon geht und bereitet ein Ziegenböckchen zu. Nicht selbstverständlich, oder? In Vers 4 haben wir gelesen, dass kein Kleinvieh vorhanden war. Eigentlich war nichts da. Zweitens, ein Eva-Mehl, das sind immerhin 39 Liter. Das ist nicht ganz so wenig. Der Mann hatte Vorrat. Der war wirklich ein tapferer Held. Ich meine, das zeigt auch gerade das hier nochmal. Nicht nur für sich und seine Familie war er reich. Für uns übersetzt, ich finde diesen Begriff noch so schön, der hat euch ja auch beschäftigt, denke ich, in Epheser 3, der Reichtum des Christus, das ist so ein wunderbarer Ausdruck. Und ich meine, manchmal, wir müssen einfach noch uns einmal anstrengen, das wirklich zu erfassen, was das bedeutet. Und wenn wir davon etwas haben, Christus für uns bedeutet, was er ist, in jeder Hinsicht ist er nämlich genug und macht uns glücklich und ist uns ein Segen, dann haben wir auch vielleicht etwas zu bieten, unserem Gott und Vater zu bieten. Und hier ist es so, dass eben ein Ziegenböckchen rausgebracht wird und ein Eva-Mehl. Eine Mahlzeit. Und man hat den Eindruck, irgendwie wird das Ganze ja zu einem Opfer. Oder hat er es direkt als Opfer zubereitet? Was meint ihr? In der Literatur habe ich gefunden, dass es offensichtlich ein Sündopfer sein könnte. Ich bin davon nicht so ganz überzeugt. Ich habe eher den Eindruck, dass es ein Friedensopfer, was er hier bringt. Jetzt frage ich euch trotzdem mal, woran machen wir das denn fest? Durfte man denn ein Ziegenböckchen als Friedensopfer bringen? Opfervorschriften. Du liebe Zeit. Das ist aber nicht so einfach. Nein, in der Tat nicht. Aber ich kann euch nur ermuntern, immer wieder mal darin zu lesen und genau hinzuschauen. Übrigens, der hat das offensichtlich gekocht. Durfte man denn ein Opfer kochen? Oder welche Opfer wurden denn überhaupt gekocht? Das sind alles so spannende Fragen, die muss man ja irgendwie klären, um hier zu einem vernünftigen Urteil zu kommen. Das war mir eine Zeit lang auch gar nicht so klar, was jetzt gekocht wurde. Das Passa wurde nicht, durfte gar nicht gekocht werden. Das musste ans Feuer, direkt ans Feuer. Das war Gottes Anweisung. Das Brandopfer wurde natürlich auch nicht gekocht. Da ging alles zu Gott, stieg zu Gott auf. Ein Ganzopfer, was völlig verbrannt wurde. Aber das Sünd, auch in Verbindung mit dem Sündopfer, findet man durchaus, dass das Fleisch gekocht wurde. Was dann ja bei dem Opfer, wo das Blut nicht ins Heiligtum gebracht wurde, das wurde gekocht und da durften die Priester von essen. Aber dennoch glaube ich, dass es hier ein Friedensopfer ist. Und man fragt sich, der Schenkel zum Beispiel, der auch für den Priester war, wie wurde der eigentlich gegessen? Offensichtlich auch gekocht. In 3. Mose 9, man kann das mal nachlesen, da findet man das. Und in Verbindung mit dem Friedensopfer findet man auch unterschiedliche Gebäcke, will ich mal sagen. Man kann es mal nachlesen, 3. Mose 7 ist es, glaube ich, das Gesetz des Friedensopfers recht ausführlich. Und ich meine, das passt sehr gut zusammen hier, dass er hier tatsächlich, weil er auch eine Mahlzeit anbietet, das war nämlich ganz typisch für das Friedensopfer, an dem Opfer durften alle essen. Vom Brandopfer niemand, bekam nur der Priester die Haut. Vom Speisopfer durften die Priester essen, vom Sündopfer durften die Priester essen und vom Friedensopfer, da durfte auch der Opfernde essen. Sowieso fast ungewöhnlich hier, oder man würde sagen, es ist sicherlich so, dass er als Mahlzeit etwas herausbringt. Eigentlich durften ja nur Priester auch opfern, auch dieses Brandopfer, was er später opfert, wo Gott ihm sogar den Auftrag gibt, es ist irgendwie ungewöhnlich. Da brauchte man eigentlich einen Priester. Aber nun, das ist jetzt nicht unser Thema. Ich meine nur, dass deutlich wird, an dem Friedensopfer war ein Gemeinschaftsopfer. Und da hatte Gott seinen Anteil. Dieses Fett wurde geräuchert, das war das Brot Gottes. Und der Priester bekam seinen Anteil und auch der Opfernde. Das ist ein wunderschönes Bild von Gemeinschaft. Und das ist offensichtlich so, dass hier kein Fehler gemacht wird. Ich habe das mal gehört in einem Vortrag, dass gesagt wurde, ja, der hat hier noch viel zu lernen hier. Der hat was falsch gemacht, der hatte Brühe dabei, hatte offensichtlich das Opfer gekocht. Nein, er hat das richtig gemacht, denke ich. Nur ist es so, dass Gott oder der Herr hier noch sagt, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen, lege es hin auf diesen Felsen da und die Brühe gieße aus, vielleicht sogar darüber. Das ist nicht so ganz eindeutig. Also nicht, die Brühe kann ich, da kann ich nichts mit anfangen, denke ich, das ist nicht der Gedanke hier. Die sollte vielleicht mit ausgegossen werden. Und er tat so, und der Engel des Herrn streckte das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen. Da stieg Feuer auf aus dem Felsen und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen. Da wurde die Mahlzeit gewissermaßen zu einem Friedensopfer. Und das hatte Gott selbst angezündet. Und es gibt eigentlich keinen deutlicheren Beweis der Gegenwart Gottes, meine ich, als das Feuer. Das ist zum Beispiel so, dass das Feuer auch auf dem Brandopferaltar, jedenfalls 3. Mose 9, als, wo es um die Priesterweihe geht, da ist das Feuer, was von Gott kommt, was, wir lesen das nochmal nach, 3. Mose 9, da sieht man, wie Gott sich offenbart, wie er zeigt, dass er da ist, dass er anwesend ist. Nachdem das Volk gesegnet wurde, die Opferung des Sündopfers, des Brandopfers, des Friedensopfers in 9, Vers 22, und dann heißt es, und Mose und Aaron gingen in das Zelt der Zusammenkunft hinein, und sie kamen heraus und segneten das Volk, und die Herrlichkeit des Herrn erschien dem ganzen Volk, und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar, und das ganze Volk sah es, und sie jauchzten und fielen auf ihr Angesicht. Das ist, nur ein Beispiel. Denken wir an Elia auf dem Berg Karmel. Er wollte genau deutlich machen, Götzen, können die was? Sind das wirklich Götter, die etwas bewirken können? Oder der Herr, der lebendige Gott? Und wie zeigt er sich? Durch dieses Feuer, was herabkam und alles auffraß, auch das viele Wasser, was da über dieses Opfer da geschüttet wurde. Also ich meine, hier zeigt sich Gott in einer ganz wunderbaren Weise, ein Zeichen seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit, die hier sichtbar wird, und ein schöneres Zeichen, will ich mal sagen, konnte er gar nicht bekommen. Der Engel des Herrn verschwand aus seinen Augen. Und jetzt bekommt es mit der Furcht zu tun. Ich habe ja den Engel des Herrn gesehen von Angesicht zu Angesicht. Er schrak zurück. Und dann, der Engel war ja schon weg. Offensichtlich kommt die Stimme aus dem Himmel oder in sein Ohr, in sein Herz, ich weiß es nicht. Vers 23, und der Herr sprach zu ihm, Friede dir. Das passt natürlich auch zu dem Friedensopfer. Da geht nicht so sehr darum, dass das Friedensopfer sozusagen die Grundlage des Friedens ist, dass überhaupt Frieden hergestellt wird, sondern dass Frieden genossen wird. Der Anlass eines Friedensopfers, ist auch interessant, wenn man diese Opfer studiert, ist nicht eine Verfehlung oder eine Sünde. Das ist ein Gemeinschaftsopfer, wo der Friede genossen wird. Und das, meine ich, zeigt auch hier der Herr, er sagt, Friede dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. So hatte sich Gott ihm bisher noch nicht gezeigt. Gideon ist beeindruckt. Und das finde ich so schön. Er baute dort dem Herrn einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Frieden. Wunderbar, diese Aussage hier, finde ich. Ich will das mal so sagen, dieses Erlebnis, was er hat. Und deswegen, dass er Gott, den Gott des Friedens oder Jahwe Shalom nennt, das ist doch so eine ganz persönliche Erfahrung, die er macht mit Gott. Er kannte Gott schon. Er wusste auch, dass sie die Zucht Gottes annehmen mussten, dass Gott es letztlich war, der dahinter stand, dass sie jetzt in die Hand der Midianiter gegeben wurden, dass sie 7 Jahre so gelitten hatten, dass sie so arm geworden waren, das hatte Gott alles veranlasst. So kannte er ihn. Gott der Gerechte, Gott der Heilige. Mit dem kann man nicht spielen, das kannte er. Aber ich habe den Eindruck, dass er hier dazu gewonnen hat. Er baut hier einen Altar. Wenn Gott sich uns zeigt und offenbart, dann ist es immer wichtig, dass wir entsprechend reagieren, dass wir darauf eine Antwort geben. Und das, meine ich, erleben wir doch auch immer wieder. Ob es durch Predigten geschieht oder auch sonntags morgens, dass wieder eine Seite sichtbar wird von Gott selbst, von seinem Handeln. Und dann ist es doch eigentlich nur richtig und gut, wenn man dankt, wenn man ihm einen Altar baut, wenn man zur Anbetung kommt. Das ist ja die Bewunderung unserer Herzen und die dürfen wir auch aussprechen. Wie ehrt ihn das? Ja, Altar, zu Hause? Das ist doch sonntags morgens. Da sind wir zur Anbetung zusammen. Zur Anbetung zusammen steht übrigens nicht in der Bibel, auch nicht Anbetungsstunde. Wir kommen ja zum Brotbrechen zusammen. Aber ich meine manchmal, wenn wir nicht zu Hause einen Altar kennen, nicht einen, den man sehen kann, sondern diese Momente, wo wir Gott die Ehre geben, weil wir etwas von ihm gesehen haben, neu entdeckt haben oder einfach nochmal neu beeindruckt worden sind, dann, wenn wir diese nicht kennten, dann würden wir doch auch in den Zusammenkünften wenig Anbetung bringen können. Abraham hatte auch Altäre gebaut, ich glaube 7 an der Zahl. Wie wichtig ist das für unser persönliches Leben, immer wieder, auch wenn wir das Wort Gottes gelesen haben oder noch etwas entdeckt haben oder was uns beeindruckt hat, wirklich nehmen wir das direkt zum Anlass und ehren Gott, indem wir die Hände falten oder wie auch immer, vielleicht auch immer auf die Knie gehen und ihn bewundern. Ich finde das so schön, dass er hier sagt, der Herr ist Frieden. Also sehr objektiv. Jahwe Shalom. Aber es war natürlich in erster Linie, dass er ihn so erlebt hat. Wie soll ich das mal sagen? Wie würdest du deinen Gott eigentlich bezeichnen? Hast du eine Vorstellung von ihm? Hast du mal einen Eindruck bekommen, dass du auch sagst, das ist typisch, das ist ein Kennzeichen Gottes, ein Wesenszug, der mich beeindruckt hat. Übrigens, Gott des Friedens wird 7-mal im Neuen Testament genannt. Das ist er wirklich. Das kennzeichnet ihn, der Gott des Friedens. Wie ruhig muss dann doch hier auch Gideon geworden sein. Er war ganz glücklich. Und dieser Altar, der war auch noch stehen geblieben. Bis auf diesen Tag ist er noch in Ophra der Abiezeriter. Aber es war doch ein ganz persönlicher Altar. Während wir jetzt in den Versen 25 bis 27 einen ganz anderen Altar finden. Also hier mehr eine subjektive Seite und ich meine, jetzt kommt etwas, was objektiv, was besonders ein, ja, wie soll ich mal sagen, ein Hinweis war auf den lebendigen Gott, dass jetzt hier ein Altar gebaut wird, um nochmal deutlich werden zu lassen im Volk, wer wirklich Gott ist, wer angebetet werden muss. In jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier deines Vaters, und zwar den 2. 7-jährigen Stier, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die daneben ist, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfestung mit der Zurüstung. Und so weiter. Man würde da denken, Gideon ist der tapfere Held. Gott hat ihm noch versichert, habe ich dich nicht gesandt, ich werde mit dir sein. Ja, dann kann es doch langsam auch losgehen. Aber irgendwie zieht sich das hier durch die Kapitel, bis mal endlich es zum Sieg kommt oder zum Kampf kommt. Und man hat den Eindruck, es liegt erstens daran, dass Gott ihn gründlich vorbereiten will und zweitens, dass es auch irgendwie nötig hatte, natürlich überhaupt mal zu Hause im kleineren Kreis anzufangen. Das war ein riesiger Auftrag, ein schwerer Auftrag, die Midianiter zu besiegen. Da muss man erst mal sehen, ob man auch zu Hause ein kleiner Held war. Das war er ja. Aber jetzt geht der Kreis etwas, zieht sich etwas größer. Jetzt ist es die Familie. Also ich meine, sein Vater war auch betroffen. Der Altar des Baal, der deinem Vater gehört. Also mir wäre es wirklich leichter gefallen, auf freiem Feld zu kämpfen gegen die Midianiter, als den Altar meines Vaters niederzureißen. Das finde ich außerordentlich schwierig. In der eigenen Familie Akzente zu setzen, vielleicht sogar Dinge abzuschaffen Und wie gesagt, sein Vater stand über ihm, Autorität über ihm. Ich denke da auch an den König Asa. Der hat seine Mutter als Königin abgesetzt. Ich habe größten Respekt vor dieser Handlung, gerade innerhalb der Familie. Wenn man auch wirklich aufgewachsen ist, als jemand, der im Respekt gegenüber seinen Eltern gelebt hat, dann fällt das ganz schön schwer. Und zudem meine ich, ist es auch wichtig, dass wir überhaupt auch da, wo wir ein Zeugnis sind, und darum geht es nämlich hier bei diesem Altar, er sollte ja von Gott zeugen, sollte deutlich machen, hier kommt jetzt ein anderer Altar hin. Hier kommt der Altar hin, den Gott sich wünscht. Der Herr ist nämlich Gott. Er wird hier gesagt, baue dem Herrn deinem Gott. Aber es sollte nochmal deutlich werden, dass dieser Herr doch der Herr, der Gott Israels war. Und das fängt zu Hause an. Das fängt in dem Umkreis an, wo wir zu Hause sind. Da fällt es uns manchmal sehr schwer, ein entsprechendes Zeugnis zu sein. Also dieser Zwischenauftrag sozusagen, das war ja auch ein Sieg. Das war auch, ja, das kostete auch Überwindung. Das war auch eine Befreiung von diesem Götzendienst. Das kam eben zuerst. Und manchmal prüft uns der Herr in diesen kleineren Dingen. Ja, auf der Straße oder wo auch immer sind wir manchmal vielleicht gut dabei. Aber das wahre Verhalten, was in unseren Herzen so ist, das zeigt sich oft zu Hause. Und das wollen wir uns auch immer wieder sagen lassen. Wir fühlen uns vielleicht zu Hause besonders frei, uns auch gehen zu lassen zum Beispiel. Auf der Straße oder im Büro würden wir das nie machen. Aber das sind eben die kleinen Dinge, an denen deutlich wird, was wirklich in unseren Herzen ist. Ob das Ganze eine gewisse Show ist, ein Formalismus nach außen, können wir Schönes zeigen. Aber hier, meine ich, geht es ans Eingemachte. Asherah, das ist so ein Baumstumpf ohne Wurzeln oder so ein Stück Holz, der stand eben neben diesem Baals-Altar. Das musste alles niedergerissen werden. Der Umhauer, das ist ja der Gideon. Diesen Namen trägt er. Jetzt macht er diesem Namen Ehre. Jetzt kommt er sozusagen mal zum Zug, dass er hier wirklich was umhaut, was vernichtet. Interessant, er sollte den Stier des Vaters nehmen. Das ist ja auch schon, wir würden sagen, es wäre dreist gewesen, wenn Gott es nicht gesagt hätte. Er nimmt sich da einfach den Stier des Vaters. Das sollte der zweite sein. Warum der zweite? Ist das nicht auch wieder ein Hinweis darauf, dass Gott nicht das Erste, nicht das Starke, was natürlich als Erstes kommt, natürlicherweise als Erstes kommt, sondern immer das Zweite. Das Erste ist immer so das Natürliche, das Zweite ist sozusagen das Geistige, Geistliche, wie das 1. Korinther 15 auch deutlich macht. Das ist ganz oft so, auch in den Geschlechtsregistern, 1. Chroniker, wenn man die mal sich genauer anschaut, dass oft die Segenslinie nicht aus dem Erstgeborenen hervorgeht. Gott nimmt oft so den Ersten, das Starke nimmt er einfach weg, weil er seine Kraft wirksam werden lassen will. Und das ist nicht in dem menschlich Vorzüglichen. Es ist der zweite Stier und außerdem war der 7 Jahre alt. 7? Ach ja, das war genau die Anzahl der Jahre, in denen sie unterdrückt waren von Midian. 7 Jahre. Als sollte das auch hängt, also es würde das damit zusammenhängen. Als sollte diese, ich will nicht sagen Sünde, aber vielleicht kann man das schon sagen, die Sünde des Volkes auch irgendwie gesühnt werden. Es ist jedenfalls ein Brandopfer. Und Brandopfer hat durchaus auch mit Sünde zu tun. Wir denken manchmal, Brandopfer ist das, was völlig aufstieg, was der Herr sich selbst Gott gegeben hat. Das ist auch richtig. Also war in gewisser Hinsicht ein freiwilliges Opfer, aber vom Brandopfer wird auch gesagt, dass es Sühnung tat. Da musste Blut fließen und das hatte mit Sünde zu tun. Nicht mit den sündigen Taten, aber mit der Sünde als solcher und auch mit uns als Sünder, die wir bei Gott angenommen werden müssen. Dafür ist das Brandopfer notwendig. Vielleicht ist das nochmal eine erneute Annahme des Volkes bei Gott. Eigentlich hätte das Brandopfer gar nicht gebracht werden müssen. Das wurde doch morgens und abends gebracht. Das war ein beständiges Brandopfer. Es war ein Pflichtopfer für jeden Morgen und jeden Abend. Man hat nicht den Eindruck, dass das überhaupt noch aufrechterhalten wurde. Es war reiner Götzendienst hier. Und hier wird durch dieses Brandopfer sicherlich nochmal daran erinnert, was Gottes Ansprüche waren und dass er aufgrund dieses Opfers auch inmitten seines Volkes wohnen wollte. Gideon nimmt 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr es zu ihm geredet hatte. Da sind tatsächlich noch 10, die irgendwie mitgehen. Die kann er gebrauchen. Die hauen mit um. Manchmal denken wir ja auch, das ist nur noch einer. Und hoffentlich denken wir nicht, ja, ich alleine bin übrig geblieben. Da sind immer noch mindestens 10 andere. Bei Elia waren es noch 7000, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt hatten. Das wollen wir auch immer wieder zur Kenntnis nehmen. Er konnte sie hier nehmen. Vielleicht hat er auch wieder ein bisschen Angst gehabt, Verstärkung gesucht. Aber da waren welche, die haben mitgemacht. Die haben sich ihm angeschlossen. Und dann haben sie hier alles ausgerichtet, wie Gott es gewünscht hat. Er fürchtete sich, es am Tag zu tun, so tat er es bei Nacht. Ja, so war der Gideon. So war auch der Nikodemus. Gut, da war der noch nicht gläubig. Aber so sind auch oft wir, oder? Es hat nicht wenig, ich glaube, es hat immer wieder Männer gegeben, auch Evangelisten, die genau so angefangen haben. Wenn es dunkel wurde, haben sie angefangen, Traktate zu verteilen. Und dann hatten sie hinterher auch den Mut, das am Tag zu tun und vielleicht sogar auf die Straße zu gehen. Wir fürchten uns manchmal, aber wichtig ist, dass wir das tun, was Gott sagt, dass wir gehorsam sind. Und interessant ist, dass der Nikodemus in Johannes 19, er wird ja in Kapitel 3 erwähnt, da kam er ja bei Nacht, er wird in Kapitel 7 erwähnt, da muss er deinen Kollegen da mal einen Hinweis geben. Und dann Kapitel 19, als der Herr ja schon gestorben war, da kam er ja mit Josef von Arimathea. Und da steht bei dem Nikodemus, der bei Nacht gekommen war. Da wird nochmal dran erinnert. So sind wir vielleicht auch veranlagt, dass wir uns fürchten. Aber wichtig ist doch, dass wir zum entscheidenden Zeitpunkt wirklich Positionen beziehen. Und das finden wir hier auch bei Gideon, dass er das alles ausrichtet, wie Gott es wollte. Ja, und dann gibt es großes Geschrei. Ich hatte das vorhin ja schon kurz erwähnt. Und ich könnte mir vorstellen, der Gideon wird darüber nachgedacht haben, was wird jetzt auf mich zukommen? Kennt ihr das auch? Dann hast du den Eindruck, du gehst mal und machst mal dies und beziehst mal Stellung oder bist wirklich gehorsam in einer Sache und sagst vielleicht auch Nein. Und dann wartest du nur, was dann auf dich zukommt. So könnte ich mir das vorstellen. Der war ja auch so veranlagt. Und manchmal ist das ja auch so, dass wir vorher schon alles durchdenken und dann wegen der Folgen den Schwanz einziehen und Angst haben, nichts tun. Es wird ja nicht geschildert hier, aber der Charakter Gideons wird geschildert. Und wenn man es ein bisschen so veranlagt ist, dann weiß man genau, was da innerlich vorgegangen ist. Der hat sich sicherlich seine Gedanken gemacht. Aber er war gehorsam, er war konsequent und ja, jetzt ermittelt man hier, wer hat das getan? Sie forschten und fragten nach. Das wollen sie doch jetzt genau wissen. Ja, Gideon. Offensichtlich war die Autorität des Vaters damals noch besonders groß. Ich weiß auch nicht, ob der Gideon verheiratet war. Später liest man natürlich auch von seinem Sohn oder von seinen Söhnen. Wie das zu diesem Zeitpunkt war, wissen wir nicht so genau. Aber überhaupt gab es ja oft auch noch eine gewisse Struktur, Hierarchie, auch in der Familie. Gib deinen Sohn heraus, dass er sterbe, weil er den Altar des Baal umgerissen hat und weil er die Aschera, die daneben war, umgehauen hat. Ist es denn noch nicht aufgefallen? Ist das Licht noch nicht aufgegangen bei denen? Man wundert sich, wie tief sie im Götzendienst waren. Das muss doch sie so wie Schuppen von den Augen fallen, wenn da alles niedergemacht ist. Dass man denkt, ach ja, der Herr ist doch unser Gott. Nein, sie wollen, dass der Gideon umgebracht wird. Er muss sterben. Später in der Geschichte Simsons finden wir übrigens auch so eine Situation. Da hatte der Simson eine große Niederlage angerichtet unter den Philistern. Wisst ihr, was dann passiert? 3000 Leute kommen zum Simson. Sagen zu ihm, weißt du gar nicht, dass die Philister über uns herrschen? Was machst du hier für eine Unruhe? Sie wollen ihn gefangen nehmen, stilllegen, damit bloß nichts weiter passiert. Anstatt dass sie darüber nachdenken, da ist ein Retter, der uns hier befreien will. Das ist Gottes Hand. Nein, manchmal sind wir so blind. Und hier meinten sie, Vergeltung geben zu müssen. Joas sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für den Baal rechten oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn rechtet, soll getötet werden bis zum Morgen. Das ist so wie bei Elia, meine ich, der war natürlich noch viel provozierender. Er sagt, ruft mal, schreit mal, bisschen lauter, damit die sich auch bewegen, damit die auch was hören. Ja, diese toten Gegenstände. Er ergreift Partei für seinen Sohn. Aber nicht in einer rein natürlichen, familiären Weise, dass er seinen Sohn einfach nur beschützen will, sondern er zeigt ja eigentlich, wo das Problem liegt. Wenn das hier ein Gott sein soll, dann wird er doch für sich selbst sorgen. So rächte er für sich selbst, wenn man seinen Altar umgerissen hat. Ist das euch auch schon mal so ergangen? Jetzt komme ich nochmal zurück. Man macht sich Gedanken, man ist vielleicht voller Angst. Wie wird das werden? Und plötzlich wendet sich das Blatt. Ganz anders als erwartet. Gerade von dem Vater hätte man vielleicht, wie man so sagt, eine Gardinenpredigt erwartet. Der hätte doch vielleicht mal ganz deutlich Bescheid gesagt. Was machst du da mit meinem Stier und mit meinem Altar? Und nichts dergleichen. Man hat den Eindruck, der Vater hat es kapiert. Übrigens, gut, wenn man einen Vater hat, der ein Vorbild ist. Weniger gut, wenn man einen Sohn hat, der einem Vater als Vorbild dient. Das ist kein gutes Zeichen. Eigentlich sollen die Väter Vorbilder für ihre Kinder sein. Hier war es andersrum. Aber wie schön, wie positiv, dass sich der Joas, der Vater von Gideon, hier wirklich sich auf die Seite Gideons stellt, letztlich auf die Seite Gottes stellt. Das ist das Entscheidende hier. Und wie schön, dass eigentlich ja Gideon erlebt. Gott hat seine Hand im Spiel. Er hatte ihm ein wunderbares Zeichen gegeben, aber jetzt gibt er ihm eine wunderschöne Ermutigung. Gideon, das sieht so aus, als seist du ganz alleine. Ich bin mit dir. Aber guck mal, jetzt auch dein Vater. Dafür sind auch noch 10 Männer, die haben dir auch zur Seite gestanden. Und das wird noch weitere Kreise ziehen, wie wir dann hier in Vers 33 bis 35 lesen. Dass nämlich dann auch noch die Abiesiriter zusammengerufen werden, ihm nach. Und durch ganz Manasse, das war ja sein Stamm, sie kamen auch. Da bewegt sich auf einmal was. Der Kreis wird immer größer. Der Kreis derer, die sich ihm anschließen. Wie wunderbar. Wie Gott doch für seinen Diener, für diesen furchtsamen Gideon, für diesen, ja, wirklich ängstlichen Mann doch Vorsorge trifft, dass er nicht ganz alleine dasteht. Dass er Ermutigung bekommt. Übrigens, der hat ja diesen Namen dann weiterhin auch getragen, Jerubbaal. Gott oder Baal rechte mit ihm. Das finde ich sehr schön. Das ist eigentlich ein Ehrenname geworden. Weil der Baal eben nichts getan hat, blieb der Gideon eigentlich derjenige, der sozusagen darüber stand, der auf der Seite Gottes stand. Ich finde das sehr schön. Er bekommt ja diesen Namen und dann in Vers 7, in Kapitel 7, Vers 1 wird ja auch gesagt, und Jerubbaal, das ist Gideon. Den Namen trug er immer bei sich. Eigentlich ein Zeuge des lebendigen Gottes. Und dass der Baal eigentlich gar nichts war, als nur ein Götze, der gar nichts ausrichten konnte. Ja, jetzt kommt die Gelegenheit sozusagen, dass, oder sie ergibt sich mehr oder weniger von selbst. Nämlich, da kommen die Midianiter mit Amalek und die Söhne des Ostens. In der Pause wurden wir gefragt, wer das denn sei. Ich muss passen. Kann ich im Moment nicht beantworten. Aber es war eine große Menge, die sich hier versammelten. Und sie sitzten über den Jordan und lagerten im Tal Israel. Und da kommt der Geist des Herrn über Gideon. Das finde ich sehr schön, wie das hier gesagt wird. Das ist ja nicht das einzige Mal, dass man sowas liest im Alten Testament. Aber ich meine, das ist doch auch etwas, was wir sehr gut aus dem Neuen Testament oder eine Parallele im Neuen Testament finden. Gideon hat ja eine Aufgabe zu erfüllen. Eine große, schwere Aufgabe lag vor ihm. Er hatte schon Ermutigung bekommen und jetzt kommt der Geist des Herrn über ihn. Er bekleidete ihn förmlich, als bekäme er hier seine Ausrüstung, seine Kleidung als Soldat, als Kämpfer. Und das ist nicht ein Panzer gewesen, sondern da kommt der Geist des Herrn und bekleidet ihn förmlich. Wir würden im Neuen Testament sagen, werdet mit dem Geiste erfüllt. Das ist, denke ich, die Parallele im Neuen Testament. Gibt es das auch noch heute, dass man merkt, da ist jemand vom Geist erfüllt. Das ist nämlich für eine besondere Aufgabe, die auch der Herr vielleicht für uns hat, wo wir empfinden, dem sind wir nicht gewachsen. Wie sollen wir das schaffen? Vielleicht haben wir auch Angst und wir machen uns manche Gedanken. Und da kann der Geist des Herrn uns doch auch erfüllen. Es geht darum, und das ist immer die Absicht des Geistes Gottes, Christus, den Sohn Gottes, zu verherrlichen. Das ist geistliches Verhalten, wenn er groß gemacht wird. Und hier ist es natürlich auch so, dass sozusagen die Feinde jetzt zurückgedrängt werden sollten. Und da kommt der Geist des Herrn über ihn und da hat er Mut. Apostelgeschichte 1, da geht es auch um die Innewohnung des Geistes. Er würde kommen, herabkommen aus dem Himmel und ihr werdet meine Zeugen sein. Da sehen wir, dass in Verbindung mit dem Geist Gottes auch Kraft steht, dass wir Zeugen sind, ein kräftiges, starkes Zeugnis abgeben können. Und man hat den Eindruck, er will die Situation nicht länger aufschieben. Er will jetzt in den Kampf ziehen und er stößt in die Posaune und ruft diese Leute zusammen. Und er sandte Boten durch Aser, durch Sebulon, durch Naphtali und sie zogen herauf ihnen entgegen. Wie wunderschön, dass er doch da eben nicht alleine ist, dass da noch eine ganze Reihe sind, die offensichtlich auch, man weiß ja nicht, wie das hier zeitlich einzuordnen ist, vielleicht auch durch diesen kleinen Anfang, in dem er diesen Baals Altar niedergerissen hat und die Aschera, dass das den Anfang genommen hat und dass der Baal sich als ein Götze, als ein nichtiges Stück Stein oder was auch immer erwiesen hat, dass man doch dann empfunden hat, der Herr ist unser Gott und ihm wollen wir dienen und sie wollten jetzt sich Gideon anschließen. Wie schön ist das, wenn man auch empfindet, auch in unserem Leben, dass der Herr mit uns ist. Fällt mir gerade eine Stelle ein aus 2. Chroniker 14. Das ist wieder der König Asa. 2. Chroniker 15, Vers 9. Da geht es auch um dieses Versammeln. Vers 9, und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremden, die aus Ephraim und Manasse und aus Simeon bei ihnen lebten, denn in Menge liefen sie aus Israel zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Was für ein wunderbares Zeugnis. Das wünsche ich mir auch. Das wünschen wir uns doch, oder? Dass man sich sammelt, um den Herrn natürlich. Aber wenn man an uns auch mehr sehen würde, dass der Herr mit uns ist, dass andere Mut fassen, dass andere angezogen werden, dass sie sich einreihen und dass wir dadurch eine Gesellschaft bilden, eine Gemeinschaft bilden, die stark ist für den Herrn. Ein furchtsamer Mann, der Gideon, und doch ein tapferer Held. Und wir wollen auch dieses Wort mitnehmen. Fürchte dich nicht. Das steht so oft in der Bibel. Wenn man von Furcht getrieben handelt, ist es meistens schlecht. Aber wenn man den Frieden im Herzen hat, wenn der Friede des Christus in unseren Herzen entscheidet, dann haben wir Kraft, auch die Dinge anzugehen, die auch nötig sind, für den Herrn einzustehen und wirklich Land zu gewinnen. Das ist ja das große Thema, dass wir wirklich auch die Feinde in unserem Leben zurückdrängen, damit wir wirklich auch wieder in den Genuss dessen kommen, was Gott uns eigentlich geschenkt hat.